Info 3 Abend.
Nach dem Massaker von Hula, Friedensvermittler Kofi Annan versucht in Syrien zu vermitteln. Nach den Wahlen in Ägypten, laut offiziellem Ergebnis, wird es Mitte Juni zur Stichwahl zwischen dem Islamisten Mursi und dem Vertreter des alten Regimes Schafi kommen. Nach dem Erdbeben in Oberitalien, nun bebt es auch im Süden und am Rande der Po-Ebene. Und Italien wird nicht nur von Erdbeben erschüttert, sondern auch von einem großen Wettskandal. Er hat nun auch die Azzurri erwischt. Und das Wetter, morgen ist es im Osten zunächst noch bewölkt, sonst wird es wieder ziemlich sonnig bei rund 24 Grad. Am Mikrofon Daniel Hubacher und jetzt zuerst mit den Nachrichten Karin Britsch.
3 Tage nach dem Massaker in der syrischen Stadt Hula versucht UNO-Vermittler Kofi Annan in Damaskus erneut zu vermitteln. Annan will in den nächsten Tagen mit Präsident Assad, mit Außenminister Walid und mit Vertretern der Opposition Gespräche führen. Am vergangenen Freitag waren in Hula mehr als 100 Menschen getötet worden. Unter den Opfern waren 49 Kinder und 34 Frauen. Etwa 300 Menschen wurden verletzt. In Ägypten hat die Wahlkommission das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl bekannt gegeben. In der Stichwahl Mitte Juni werden sich Mohamed Mursi von den Muslimbrüdern und Ahmed Shafik, der letzte Premierminister unter Präsident Mubarak, gegenüberstehen. Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck ist zu einem Staatsbesuch in Israel eingetroffen. Gauck wird sich zu Gesprächen mit Präsident Peres und Regierungschef Netanyahu treffen und später dann auch mit Holocaust-Überlebenden zusammenkommen. Auch ein Besuch in den palästinensischen Gebieten steht auf dem Programm. Der spanische Ministerpräsident Rajoy will die angeschlagenen Banken des Landes ohne ausländische Hilfe sanieren. Spanien habe es derzeit aber schwer, sich auf den Finanzmärkten frisches Geld zu besorgen. Dass sein Land dafür sehr hohe Zinsen zahlen müsse, habe allerdings nichts mit der Krise der Großbank Bankia zu tun. Rajoy forderte die EU auf, ein klares Bekenntnis zum Euro abzulegen. Es dürfe keine Zweifel über die Zukunft der Währung geben. Knapp 2 Wochen vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft ermittelt die italienische Justiz in einem möglichen Wettskandal. In einer landesweiten Razzia wurden 19 Personen festgenommen, darunter 13 Profifußballer, so etwa der Captain von Lazio Rom, Stefano Mauri. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Nationalspieler Domenico Crisito. In Italien hat in den letzten 24 Stunden erneut die Erde gebebt. Am frühen Morgen mit 4,3 in Kalabrien und in der Basilikata im Süden, sowie gestern Abend mit 4,0 in der Emilia-Romagna am Rand der Po-Ebene. Eine Woche nach dem großen Beben hat dort das Aufräumen begonnen. Neben den Schäden an Häusern und Kirchen gab es Verluste beim Parmesan-Käse und beim Balsamico-Essig. Durch die Erdstöße wurden viele Fässer durcheinander geworfen und zerstört. Schätzungsweise 5% des Balsamicos in der Region wurden vernichtet. 400.000 beschädigte Parmesan- und Grana Padano-Käseleibe werden nun zu Schmelzkäse verarbeitet. Bei einem Großbrand in Einsiedeln haben sich 3 Personen Verletzungen zugezogen. Der Brand brach gestern Abend in einem Wohnhaus aus und griff auf ein zweites Haus über. Bewohner mehrerer Häuser mussten evakuiert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis heute Morgen. 170 Mann verschiedener Feuerwehren standen im Einsatz. Ausgelöst worden war der Brand durch eine Kerze. Tennis am French Open hat Roger Federer sein Auftaktspiel ohne Satzverlust gewonnen. Der Weltranglisten-Dritte bezwang den Deutschen Tobias Kamke mit 6:2 und 7:5.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir sagen hier gleich, warum Kofi Annan in Syrien die Quadratur des Kreises gelingen müsste, und zwar schnell. Warum der italienische Fußballprofi Domenico Crisito an der EM nicht spielen darf und es auch anderen Azzurri bald gleichgehen könnte. Und warum der moderne Tourismusdirektor seinen Beruf zwischen gepackten Koffern ausführt.
Man sagt, dass also die durchschnittliche Haltbarkeit eines Tourismusdirektors ungefähr 3 Jahre ausmacht.
Traumberuf Tourismusdirektor, gleich nach Wetter- und Pfingstverkehr.
Morgen ist es meist sonnig, nur im Osten hat es Wolken. Am Nachmittag gibt es in den Bergen lokale Gewitter. Die Temperatur erreicht 24 bis 27 Grad. Tagesverkehrsinformation von 17.05 Uhr in der Region Zürich. Auf der A1 Richtung Bern ist der Gublitz-Tunnel nach einer kurzfristigen Sperrung wieder offen und einstreifig befahrbar. Der Rückstau reicht bereits bis zur Verzweigung Zürich-Nord. Weiter auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden weiterhin 3 Kilometer Stau in Airolo. Am Autoverlad Furka beträgt die Wartezeit in Oberwald bis zu 1,5 Stunden. Dann in der Westschweiz auf der A1 Richtung Yverdon im Bruyères-Chablais-Tunnel Verkehrsbehinderung durch ein Pannenfahrzeug. Schließlich in der Region Bern-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Önsingen stockender Verkehr infolge Verkehrsüberlastung.
Info 3 Abend.
Schockiert sei ihr und entschlossen, morgen mit Präsident Assad Klartext zu reden. Das war die Reaktion von Kofi Annan, der von der UNO als Friedensvermittler nach Syrien gereist ist, um Antworten auf das Massaker mit über 100 Toten vom Freitag zu bekommen. Und Kofi Annan will versuchen, im Land, in dem längst ein Bürgerkrieg tobt, seinen Friedensplan durchzusetzen. Fredrik Steiger über die fast unlösbare Aufgabe des Kofi Annan.
Bisher erwies sich das syrische Regime als resistent gegen alle Versuche, den Annan-Friedensplan durchzusetzen. Und Syriens UNO-Botschafter Bashar Jaafari zeigt sich weiter uneinsichtig.
I would like here to condemn on behalf of my government the tsunami of lies that were said by members of the council.
Er verurteile den Lügen-Tsunami im UNO-Sicherheitsrat. Terroristen hätten nämlich das Blutbad in Hula auf dem Gewissen. Völlig zu Unrecht werde nun seine Regierung als Täterin gebrandmarkt vom mächtigsten UNO-Gremium. Dieses jedoch stützt sich auf Beobachtungen und Recherchen seiner inzwischen fast 300 Militärbeobachter in Syrien, rief Großbritanniens UNO-Chefdiplomat Mark Leal Grant in Erinnerung. Nicht nur, aber vor allem von Panzern und schwerer Artillerie seien Hula auf Zivilisten geschossen worden. Solche Waffen besitzt nur das Regime. Selbst der russische Außenminister Sergei Lavrov räumt nun ein, die syrische Regierung habe wohl schweres Geschütz eingesetzt, Waffen notabene, die zum Teil aus Russland stammen. Von mehr Druck auf das Assad-Regime durch UNO-Sanktionen will er aber auch nach Hula nichts wissen. Wichtig sei nicht, wer in Syrien regiere, sondern dass die Gewalt aufhöre. Während westliche und arabische Regierungen das Massaker aufs Heftigste verurteilen, betonen sie doch unisono, es gebe keine Alternative zum 6-Punkte-Friedensplan von Kofi Annan. Doch während die diplomatischen Bemühungen laufen, wird im Terrain immer heftiger gekämpft. Am Sonntag gab es rund 100 Tote, heute mehrere Dutzend. Betroffen sind immer mehr Provinzen, Damaskus, Aleppo, Homs, Idlib. Die Gewalt geht oft von Regierungstruppen aus, aber auch von regimetreuen Schlägerbanden, bewaffneten Oppositionellen und Terroristen. Der Bürgerkrieg, den der Annan-Plan abwenden soll, ist längst im Gang.
Info 3 Abend.
Ihr manipuliert einfach das Spiel und dafür gibt's Kohle. Das war der Deal, in den X italienische Fußballvereine, Spieler und Trainer involviert sein sollen. Und nun hat der Wettskandal kurz vor der EM auch die oberste Liga erreicht. Nun müssen sich auch diverse National-Elf-Spieler den unangenehmen Fragen der Staatsanwaltschaft stellen. ARD-Korrespondent Tilman Kranjung berichtet aus Rom.
Für die italienische Nationalmannschaft gab es heute Morgen im Trainingslager ein böses Erwachen, zumindest für Verteidiger Domenico Crescito. Denn gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Wettbetrug. Wegen ihm durchsuchten Beamte heute Morgen das Quartier der Azzurri, die sich ja eigentlich auf ihr erstes EM-Spiel gegen Weltmeister Spanien vorbereiten wollen. Für Crescito, der aktuell beim russischen Erstligisten Zenit St. Petersburg unter Vertrag steht, dürfte der EM-Traum erst einmal zu Ende sein. Zum Verhängnis wurde ihm ein Abendessen am 10. Mai 2011 im Vorfeld der Erstligapartie FC Genua gegen Lazio Rom, an dem er gemeinsam mit Mannschaftskollegen aus Genua, einem einschlägig bekannten bosnischen Wettbetrüger und zwei Vertretern der berüchtigten Genueser Ultras teilgenommen hatte. So erreicht der Wettskandal, der Italiens Profifußball seit einem Jahr erschüttert, endgültig die erste italienische Liga, die Serie A, sagt Raffaele Grassi, der den Polizeieinsatz koordiniert hat. Unsere Untersuchungen haben bestätigt, dass es diese internationale kriminelle Gruppierung gibt, aus Singapur, vom Balkan und nun auch aus Ungarn. Diese Gruppe manipulierte Spiele in der ersten, zweiten und dritten italienischen Liga, immer nach demselben Muster, mit der Bestechung von Profifußballern. Insgesamt wurden 19 Profis heute festgenommen. Ermittelt wird auch gegen Meistertrainer Antonio Conte von Juventus Turin. Er soll in seiner Zeit als Trainer von Siena von einer Verabredung mit Novara Calcio gewusst haben. Man einigte sich, so ein Spieler, im Vorfeld des Spiels am 3. April 2011 auf ein Unentschieden. Doch bis vor wenigen Tagen wollte Conte sich zu diesem Vorwurf nicht äußern. Ich habe auch gestern diese Artikel gelesen, ich muss dazu gar nichts sagen, allein schon aus Respekt gegenüber den Ermittlern und den Ermittlungen, die ja ernsthaft sind. Wenn man mich fragen wird, werde ich gerne antworten und sprechen. Jetzt muss Conte sprechen. Sein Anwalt ließ den Vorwurf bereits umgehend bestreiten.
Info 3 Abend.
Es geht Ihnen ein bisschen wie den Fußballtrainern, den modernen Tourismusdirektoren. Wenn es nicht läuft, wird ausgewechselt. Von A bis Ascona bis Z wie Zürich kommt es immer wieder vor, dass Tourismusdirektoren schon nach kurzer Zeit ihre Pulte räumen müssen. Ein Grund: Der Beruf hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher war der Kurdirektor ein Patron, heute ein Netzwerkmanager. Roland Wermelinge.
Hans-Peter Danuser machte St. Moritz zur weltweit bekannten Marke und inszenierte sich selbst als ihre Ikone. Sein Gesicht braun gebrannt, die gelbe Sonne in den Schopen gestickt. Danuser wurde vor ein paar Jahren pensioniert und mit ihm das Modell des klassischen Kurdirektors. Die Anforderungen seien eben gestiegen, erklärt Christian Lässer, Professor für Tourismus und Dienstleistungsmanagement an der Uni St. Gallen.
Man muss immer mehr auf spezielle Wünsche eingehen und damit ist natürlich eine zentrale Figur mit Alphorn oder wie auch immer, spricht möglicherweise eben nur noch einen ganz kleinen Markt an.
Früher, sagt Lässer, haben die Touristiker sich auf die nahen Märkte konzentriert. Heute zielt man auch auf Gäste aus Indien, Russland, Südamerika. Diese Märkte verlangen unterschiedliche Konzepte, dafür weniger Glamour und Show. Stefan Otz findet das auch. Der Direktor von Interlaken Tourismus ist auch Präsident des Berufsverbands Schweizer Tourismusmanager. Wenn heute einer zu viel Charakter zeige, komme das oft genug schlecht an.
Sonst heißt es dann schnell, da will sich einer über die Person definieren, hat aber einen Auftrag, einen Ort zu verkaufen.
Das hört man überall, auf Tourismusbüros in Graubünden, dem Wallis oder Berner Oberland. Man sei Hofnarr, Bittsteller und Befehlsempfänger, heißt es da. Allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die nicht einmal der Tourismusmanager kann. Deshalb scheitern viele ziemlich schnell.
Man sagt, dass also die durchschnittliche Haltbarkeit eines Tourismusdirektors in einer Destination, in einem Ort in der Schweiz, ungefähr 3 Jahre ausmacht.
Fragt man einen wie Hans-Peter Danuser, wüsste der schon, was zu tun wäre. Es brauche halt doch wieder mehr solche charismatische Patrons, wie er einer gewesen sei.
Im Feriengeschäft, das ein rein emotionales Geschäft ist, ist es eben gut, wenn ein Ort nicht anonym, sondern personifiziert ist, durchaus mit Ecken und Kanten, aber man weiß immer, an wen man sich halten muss, wenn beispielsweise etwas nicht stimmt.
Hans-Kaspar Schwarzenbach gibt Danuser recht. Aber auch er ist nicht mehr im Tourismusgeschäft. Schwarzenbach schwärmt von Arosa, weil man ihn dort viele Jahre als Tourismusdirektor machen ließ, obwohl er oft aneckte mit seinen schrillen, aber werbewirksamen Ideen. Etwa ein am Nacktstrand von Gran Canaria gedrehter Arosa-Werbefilm. Dann die Berufung nach Davos und das einsame Gefühl, hier nichts bewirken zu können.
Wo ich das Gefühl hatte, wie soll ich hier jemals Erfolg haben, den Erwartungen entsprechen, die an mich gestellt werden, wenn ich so wenig beeinflussen kann.
Nach nur einem Jahr der schnelle Abgang. Heute leitet Hans-Kaspar Schwarzenbach ein Altersheim im Zürcher Oberland. Bei Tourismusmanagern, sagen diese selbst, ist es eben üblich, dass der Koffer immer griffbereit ist.
Das war Info 3 am Pfingstmontag. Online gibt es die Sendung auch unter drs.ch. Heute im Studio Daniel Hubacher.